SRF 2 Kultur.
Das ist Reflexe, ich bin Hans-Ulrich Probst und wir sind heute zu Gast beim schwedischen Schriftsteller Lars Gustafsson aus Anlass der deutschen Ausgabe seines jüngsten Romans »Der Mann auf dem blauen Fahrrad«. Herzlich willkommen, Lars Gustafsson.
Danke.
Wenn ich sage Schriftsteller und Stockholm, klingt das scheinbar selbstverständlich, greift aber zu kurz. Für diesen 77-jährigen, weitgereisten, universalgelehrten Autor und Publizisten sind ganz andere Indikatoren ebenso maßgeblich. Lars Gustafsson hat Philosophie, namentlich Sprachphilosophie, aber auch Ästhetik, Soziologie, Literaturgeschichte und Mathematik studiert. Von 1983 bis 2006 hat er in den USA gelebt, als Professor für Philosophie die meiste Zeit in Austin, Texas. Er hat aber auch lange in Berlin und in anderen deutschen Städten als Gastdozent gewirkt und gelebt und spricht ausgezeichnet Deutsch, so auch für dieses Gespräch. Als Schriftsteller hat er Romane, Gedichte, Essays in riesiger Zahl publiziert. Zuletzt sind auf Deutsch erschienen die wunderbare Erinnerungs- und Adoleszenzerzählung Frau Sorgedals schöne weiße Arme, dann die mathematische Fantasie gegen Null und ein Buch, das Sie zusammen mit Agneta Blomqvist, ihrer Gattin, geschrieben haben, Alles, was man braucht, ein listig versponnenes Handbuch für das Leben, wie es jetzt heißt. Und jetzt also Lars Gustafsson, wiederum als Roman etikettiert, Der Mann auf dem blauen Fahrrad. Beginnen wir gleichsam voraussetzungslos. Wer ist der Mann auf dem blauen Fahrrad? Wohin fährt er? Warum? Was erzählen Sie von ihm? Der erste Satz macht ja schon neugierig. Die Situation ist überhaupt nicht gut, lautet er. Also, wer ist er?
Ja, es ist ein bisschen inspiriert von meinem Vater, aber er hatte nicht solche Abenteuer, glaube ich. Er hatte ein nicht sehr dramatisches Leben, eine ziemlich lange Periode hat er also in den 50er Jahren moderne Haushaltsgeräte verkauft. In Westmaland. Er fuhr herum auf seinem Fahrrad und verkaufte unter anderem Electrolux, damals neue Küchenmaschine, so eine Rührmaschine, der Assistent heißt. Und er war wohl nicht sehr erfolgreich, aber erfolgreich genug, um eine winzige Familie in Leben zu halten. Er war ein durchaus angenehmer und sympathischer Mensch und gar nicht so problematisch wie mein Held. Man könnte sagen, von ihm habe ich zwei Dinge übernommen. Das eine ist seine Situation inklusive Fahrrad. Und das zweite sind diese Bilder. Er war ja besonders als junger Mann ein sehr enthusiastischer Amateurfotograf mit den einfachen Mitteln der Periode. Und damit hat er schon in seinen frühen 20er Jahren fotografiert. Es war vor ein paar Jahren eine Weihnachtsfeier in meiner Familie und in der ein bisschen faulen Langeweile nach dem Weihnachtsabend fangen meine Kinder an, in den Bücherschränken alte Fotoalben zu öffnen. Und mein jüngster Sohn, der beruflicher Fotograf in New York ist, sagte plötzlich, aber milder Himmel, dies ist also die Arbeiten von meinem Großvater und du musst etwas davon tun. Und dann sagte ich, was soll ich damit tun? Und dann sagte mein sehr einfallsreicher Sohn Benjamin Gustafsson, sagt, nein, es gibt etwas Besseres, finde die Erzählung zu den Bildern. Ja.
Wir haben jetzt im Buch auch einen Teil dieser Fotos,
ja,
aber ein bisschen. Erzählen wir zuerst mal die Geschichte, wie die sie es dazu erfunden haben. Da heißt dieser Handelsreisende Jan Viktor Friberg. Was widerfährt ihm?
Ja, wir sind ja alle ein bisschen satt jetzt von realistischen Romanen über alkoholisierten Vätern, unglücklichen Ehen und so weiter. Wir fühlen alle, ich wenigstens, ein bisschen Hunger nach einem neuen fantastischen Realismus. Mein Roman besteht also aus dem eigentlich schwer begreiflichen Abenteuer von diesem radfahrenden Verkäufer. Es ist am Ende des Tages, er ist nicht sehr erfolgreich gewesen. Er kommt zu einem Allee, der offenbar zu einem Herrenhof, und er begegnet Hunde. Ein Odel von kleinen, energischen, Dachsen. Das wird allzu viel. Er kann nicht die Balance halten, er will die wertvolle Maschine retten, die hinten am Gepäckträger hängt, und es endet also mit einer schlechten Landung auf den Händen und mit den in solchen Situationen üblichen Verdammten wie in den Handgelenken. So, er sucht sich mit Mühe zu dem Tier von diesem Herrenhof. Er steigt herein, er hört viele Geräusche, Küchengeräusche, und steigt herein in eine Küche, wo sehr viel gearbeitet wird. Und er wird unmittelbar gebeten, sich hinzusetzen und mitzuhelfen. Es entsteht also eine totale Diskriminierung zwischen seiner Situation. Er ist ja ein Hilfsuchender in dem Sinn von einem antiken Drama.
Und es ist auch die letzte Hoffnung, vielleicht noch so ein Gerät zu verkaufen. Also
ja,
das ist sozusagen die Einstiegssituation, ja, dass er mit blutenden Händen in diese Küche kommt, wo größte Geschäftigkeit herrscht, kaum wahrgenommen wird. Das ist eine leicht kafkaeske Situation.
Ja.
Und er wird ja dann abgeschoben auch ins Herrenzimmer.
Ja.
Und wir müssen noch ergänzen, wir sind in der Nachkriegszeit, Anfang 50er Jahre, 1953 ungefähr. Und um auch die Stimmung, das Kolorit spürbar zu machen, schlage ich vor, dass wir ein Stück lesen. Der Tag hat schlecht begonnen, er hat Ärger mit seiner Frau. Die hat ihm eigentlich gesagt, du brauchst gar nicht wiederzubekommen, du bist ein durch und durch untauglicher Mann. Und während er auf die Zugsabfahrt, er geht mit dem Schienenbus, wartet, er hat eben sein Fahrrad vorsichtig verstaut, da heißt es dann Folgendes. Bitte lesen Sie uns das, Lars Gustafsson.
Obwohl das Fahrrad nur zwei Stationen mit dem Schienenbus befördert werden soll, soll dieses Fahrrad mit einem ordentlich beschrifteten Adresszettel versehen werden, der mit Draht am rechten Lenkergriff befestigt wird. Immer am rechten Lenkergriff. Was würde geschehen, wenn irgendjemand vom Bahnhofspersonal ihn aus Versehen oder Bosheit am linken anbringen würde? Aus den allzu vielen Taschen der Sportjacke gelingt es ihm schließlich, die zerknautschte Zigarettenschachtel hervorzukramen. Und er stellt fest, dass eine Zigarette in der Mitte zerbrochen und die andere einigermaßen heil geblieben ist. Sparsam wie er ist, begnügt Janne sich mit einer abgebrochenen Hälfte. Dies ist kein richtig guter Morgen in Janne Friebers Leben. Dinge sind geschehen, die ihm das Gefühl geben, einsam, verlassen und an sich sinnlos zu sein. Noch gierig, das wenige inhalierend, das der abgebrochene Stummel hergibt, setzt sich Janne in das muffige Raucherabteil des Schienenbusses und versucht, durch das beschlagene Fenster hinauszuschauen. Am Hauptbürogebäude von ASEA, einem mächtigen Märchenturm mit Uhren in alle Richtungen, zeigt die große Uhr an, dass noch 2 Minuten bis zur Abfahrt bleiben. Und für einen Moment fragt er sich, ob etwas von alledem eigentlich sinnvoll ist. Könnte man nicht ebenso gut aus diesem langweiligen Schienenbus aussteigen, der am Anfang eines tristen Tages steht? Das wäre weder mehr noch weniger sinnvoll als das, was er sonst tun könnte. Ist das Leben sinnvoll? Ist das Leben der anderen auch sinnvoll? Wenn Pastor Forsch von der Pfingstgemeinde behauptet, der Sinn unseres Lebens sei es, den anderen zu helfen, was um Gottes Willen ist dann der Sinn des Lebens der anderen? Und man muss sich ja fragen, wenn das Leben sinnlos ist, wie passt das damit zusammen, dass wir immer zu versuchen, sinnvolle Dinge zu tun? Für einen Augenblick, vielleicht einen Augenblick großartiger Freiheit, zieht Janne in Betracht, ganz einfach aus diesem Schienenbus auszusteigen, der hier steht, mit den dumpfen Paukenschlägen des Dieselmotors schon fahrbereit und darauf wartet, ihn zu einer beschwerlichen und langweiligen Radtour durch diese schon vom Herbst gezeichnete Landschaft zu bringen. Diese Freiheit währt nur ein paar kurze Sekunden, denn das ist Janne klar. Es würde nicht gelingen, den Schaffner Jansson dazu zu überreden, das Fahrrad wieder auszuladen. Das könnte ja eine Verspätung verursachen. Wie auch immer. Die Erzählung handelt also davon, wie die Schicksale von Radfahrern einer etwas früheren Generation aussehen konnten. Und davon, was einem solchen Mann unterwegs auf einem blauen Fahrrad in den südlichen Teilen von Westmanland zustieß, wo das Land flach ist und die Eichen zahlreich sind.
Lars Gustafsson mit einem Ausschnitt aus dem Anfang von seinem neuen Roman »Der Mann auf dem blauen Fahrrad«. Sie hören Reflexe heute zu Hause bei Lars Gustafsson in Stockholm-Södermalm. Ja, die Erzählung handelt, wie Sie es schreiben, von Schicksalen, von Radfahrern einer früheren Generation. Ein besonderer Radfahrer, der sich viel Gedanken macht über das, was im Leben eigentlich sinnvoll ist. Und das ist typisch Gustafsson, dass Sie in eine bisher scheinbar realistische Erzählung sofort solche philosophische Partikel ganz leichtfüßig einfügen. Jetzt aber ist es mit dem Realismus dann bald vorbei, nachdem er ins Herrenzimmer abgeschoben wird. Wir erfahren noch, dass die Anstrengungen der Küche einem Totenmahl gelten. Es sind schon die Vorbereitungen im Gang dann für das Leichenmahl. Drum sind alle so aufgeregt und haben überhaupt keine Zeit für ihn.
Das ist die Situation. Genau.
Er sitzt jetzt im Zimmer, schaut sich ein bisschen um, stößt auch auf Fotos und auf Gedichte. Und jetzt träumt er weg.
Nicht. Die Fotos, die ich erwähnt habe, habe ich jetzt platziert in einem Kasten. Wenn es eine Symphonie wäre, und das ist es vielleicht, das wäre dies die Exposition. Erster Satz, Exposition.
Und es heißt dann schon, dass er eben ein poröses Verhältnis zur Wirklichkeit habe und sich darum auch in schlechten Zeiten vor allem in die Fantasie flüchtet, sich auch ein Mädchen ausdenkt, das ihn gern hat, nehmen wir an. Das Mädchen heißt Irene und jetzt kommt plötzlich, während er in einen unruhigen Schlaf fällt, eben das 7. Kapitel und wir sehen diese Irene.
Ja.
Erzählen Sie doch bitte weiter.
Ja, wer ist Irene? Irene ist eine intelligente, charmvolle, neugierige junge Frau und ich muss zugestehen, dass ich habe viel gestohlen von Lewis Carroll hier. Ich denke natürlich,
an Alice,
wir alle begreifen, an Alice. Ja, sie ist auf dem Weg zu dem Bahnhof, um eine Ausbildung zur Volksschullehrerin in Westeros zu anfangen, in dem Seminar. Sie kommt zu dem Bahnhof, sie geht, und es ist ein bisschen Aufstand und Unruhe auf dem Bahnhof. Der Verkehr ist abgebrochen. Ein Zug hat kollidiert mit einem Lastwagen. Und der Lastwagen liegt irgendwo auf der Seite der Bahn. Und der Inhalt, Rohren ist.
Zementrohre sind überall verstreut.
Das ist, wie alle unsere Zuhörer begreifen, wieder eine Fotografie. Ja, und Irene fragt sich um und es gibt wenig Hoffnung, dass der Verkehr wieder anfangen soll. Es kommt ein Hund, es kommt ein gleichaltriges Mädchen, die offenbar etwas mit dem Hund zu tun hat. Und Irene lässt sich führen. Wieder haben wir also dieses Motiv, wählen, die Freiheit der Wille.
Sozusagen auszusteigen, nicht? Irene ist bereit jetzt, sie nimmt diese Gelegenheit zum Ausstieg
wahr, nicht? Ja, die gehen zu dem Kanal. Der Besucher in Alstahammer wird finden, dass es geografisch exakt ist. Er geht zu dem Kanal und da liegt also eine von diesen, das ist also ein Segeljacht, die für Erztransport gemacht.
Kogge hat sie das Wort gewählt.
Ja. Vor ein paar Jahren fand man hier in der Nähe ein Kogge aus dem Jahr 1300, eine Erzkogge. Da liegt ein Kogge und bei dem Mast, als wäre er zu dem Mast gebunden, steht der Schiffer und sieht aus, als hörte er fasziniert etwas zu.
Da denken wir natürlich gleich an Odysseus und die Sirenen. Und dieser Mann ist der Onkel dieses Mädchens?
Das ist der Onkel, ein alter, erfahrener Schiffer, einer von diesen alten Schiffern, die gerne sitzen bei den Schleusen in Trongfors und fantastische Erzählungen.
Eben, also jetzt kommt das Seemannsgarn, das Schiff von Latein, der erzählt jetzt den Mädchen Geschichten, insbesondere von diesem Loch von Bokrita.
Ja, und jetzt kommen wir zu...
Wieder zur philosophischen Spekulation sozusagen, nicht, Lars Gustafsson?
Der schmale Kanal, der durch das Land geht, öffnet sich in sehr weiten, großen Seen, darunter Rumänien. Und ich segelte tatsächlich vorige Woche über eine lustige Stelle, die tatsächlich wie ein Vulkankrater aussieht. Also,
das heißt, das Echolot bekommt keine Antwort?
Ja, nein, es wird tiefer und tiefer. Also ich verspreche über 30 Meter wird es tiefer und tiefer. Und ich rede natürlich immer meine Passagiere ein, dass das ist unendlich. Und hier haben wir natürlich die Verbindung zu meinem mathematischen Buch gegen Null. Da hat einmal der Onkel, er erzählt, dass er ist da einmal sehr nahe einer Katastrophe gewesen mit einem solchen Malmjagd, wie diese Koggen hieß. Es ist gekantert spät am Abend über diese Stelle. Und es ist gelungen, den Schiff zu verlassen, aber die Uhr, der Schiffel hatte nicht Zeit, seine Uhr von dem Nagel zu nehmen. So also liegt ein großer Malmjagd da und in der Malmjagd liegt eine Uhr. Oder hängt das Uhr. Und jeder vernünftige Mensch kann sich ja denken, dass dieses Uhr ist seit lange verrostet und tot. Aber Irene fragt, geht das Uhr? Geht es noch? Und er sagt, ja, natürlich geht es. In Romanen dieser Art gibt es etwas wie Zentralpunkt. Es gibt Zentralpunkte, Noden in Romanen. Das Auftreten von der alten, noch nicht toten Frau, die alle als tot betrachteten, ist ein solcher Not. Und der Gang in der unzeitlichen Raum und der unräumlichen Zeit von dieser Uhr ist so ein anderer. Also ich erzähle nicht linear. Ich erzähle, so wie das Unbewusste erzählt. Man könnte sagen, dass hier ist ein wiedererlebter Surrealismus. Ich würde nicht protestieren, wenn jemand dies als ein surrealistischer Roman beschrieben hätte.
Ja, der Schiffer sagt ja, die Uhr geht in einer anderen Zeit. Da unten ist es so tief, dass Zeit zu Raum wird und Raum zu Zeit. Mhm. Dieses Switchen zwischen Raum und Zeit, Zeit und Raum, zwischen der Zeitebene 1923 und der Zeitebene 1953, das ist eines der wiederkehrenden Motive im Buch. Ja. Ein Buch, das jetzt aber eben nicht wehr oder übertiefsinnig daherkommt, sondern das mit großer Beiläufigkeit all diese Zeichen setzt von dieser geordneten Nachkriegswelt. Und Lars Gustafsson, ich schlage vor, dass wir uns noch eine zweite Stelle anhören, wo auch dieses Verrückten von Raum und Zeit thematisiert wird, wo auch der Held plötzlich mit einer Gabe ausgestattet wird, nämlich sich, wenn die Situation zu kompliziert war, plötzlich zu verwandeln. Also eben diese surrealen Momente. Mhm. Oder dass Dinge plötzlich ein Gedächtnis haben, anders als der Mensch. Also sie werden belebt und die Strümpfe erinnern sich, in welche Schublade sie liegen. Schrauben und Muttern wissen, in welche Blechdose sie gehören, während wir es längst vergessen haben.
Janne hatte eine Gabe. Er hat sie schon immer gehabt. Er konnte davonfliegen, sich entfernen, sich selbst aufheben. Wenn eine Situation zu kompliziert zu verstehen oder zu quälend auszuhalten war, konnte er eine andere Person werden, in einer anderen Zeit und einem anderen Raum. Entdeckt hat er das, jedenfalls hatte er es so in Erinnerung, irgendwann in der Volksschule, wenn die monotone, stets vorwurfsvolle Stimme der Lehrerin allzu aufdringlich wurde. Diese Kunst, jemand anders werden zu können, musste in größter Heimlichkeit und mit einer gewissen Vorsicht ausgeübt werden. Es wäre nicht gut, wenn andere davon erführen. Es bestand ja immer die Gefahr, sie könnten glauben, man wäre verrückt, was zu allerlei Komplikationen führen würde. Aber was noch gefährlicher schien, war das Risiko, nicht zurückzufinden in die eigentliche Welt. Mitunter, besonders in jüngeren Jahren, meinte er, nahe daran zu sein. Es war, als würde man sich in einer fremden Stadt in einem Hotel einquartieren, seine Habseligkeiten dort abstellen und dann entdecken, dass man Name und Adresse des Hotels vergessen hat. Nicht, dass Jan Viktor eine größere Erfahrung mit Hotels in fremden Städten gehabt hätte, aber etwas in der Richtung musste es sein. Was für eine seltsame Welt, in der alle zu wissen schienen, wer sie waren, zu welchem Ich und zu welchem Leben sie morgens heimfinden sollten, nachdem sie sich die ganze Nacht über in der Anonymität des Traums befunden hatten, wo nicht alle, die man traf, einem bekannt waren und diese Traumgestalten auch keine Ahnung hatten, wer man selbst war. Glückliche Strümpfe, die sich erinnern, in welcher Kommodenschublade sie liegen, auch wenn man selbst es vergessen hat. Tatsächlich bewundernswert ist das Gedächtnis, das den Dingen eigen ist. Wie sorgfältig achten doch die Schrauben und Muttern darauf, in welcher alten Blechdose im Regal sie zu Hause sind. Solange wir sie nicht mit unserem schlechteren Gedächtnis stören, wissen sie immer, wohin sie gehören. Oder wie Klaas Friberg zu sagen pflegte, es gibt nichts Brutaleres als eine Tatsache.
Es gibt nichts Brutaleres als eine Tatsache. Mit dieser Chiffre spielt der schwedische Autor Lars Gustafsson in seinem neuen Roman »Der Mann auf dem blauen Fahrrad«. Hans-Peter Möller-Drossard las eine Passage aus dem Buch. Sie hören Reflexe, wo Lars Gustafsson uns in Stockholm Auskunft gibt über seine versponnen, leichthändig, tiefsinnige Geschichte, die ausgeht von alten Schwarz-Weiß-Fotos seines Vaters und viele Anleihen macht in der Weltliteratur. Lewis Carrolls Alice, Kafkas Schloss lassen ebenso grüßen wie etwa August Strindbergs Fräulein Julie. Dies, als der gequälte, unheroische Held Janne aus seinem Traum von Mädchen Irene aufschreckt und sich im düsteren Herrenzimmer plötzlich der jungen, attraktiven Schlossherrin gegenüber sieht. Lars Gustafsson erzählt weiter.
Ja, wir haben natürlich vergessen, oder haben wir nicht vergessen zu sagen, dass diese als tot betrachtete Frau...
Geistert auch noch herum, sie ist noch nicht gestorben. Ja, ja.
Sie kommt in die Küche, sie fühlt nämlich angenehme Gerüche.
Und dann kommt diese Freiherrin, kommt ins Zimmer, ja. Und sie nimmt diesen Mann gar nicht richtig wahr, meint, dass er sei der Klavierstimmer.
Ja, so geht es weiter und es gibt eine deutliche Attraktion zwischen diesen Menschen. Alle Verwandten hoffen, dass die alte Frau bald sterben soll, die hegen nämlich Erbhoffnungen. Die Zeit tickt weiter und unser Held sieht langsam an, dass es gibt keine Chance mehr, zurück nach Westerosen zu kommen. Und er weiß nicht so genau, ob er wirklich zurück wollte.
Was wir am Anfang gehört haben, da spielt er ja schon mit dem Gedanken, wie es wäre, wenn er jetzt aus dem Zug aussteigen würde. Und jetzt wird ihm die Entscheidung eigentlich abgenommen, er bleibt in diesem Schloss. Am nächsten Morgen ist die Frau dann wirklich tot und der augenzwinkernde Schluss ist ja dann eine Art Männerfantasie, nicht? Ja, dass nämlich, dass er, der nie begehrt wurde, von seiner Frau zum Teufel gejagt wurde, dass der jetzt dem Fräulein, das auch noch Irene heißt, dieser Freiherrin, zu Diensten sein soll und darf. Ja, ja. Und da blendet sich der Erzähler, da fährt die Kamera von Lars Gustafsson weg, nicht? Und wir können das ernst nehmen. Oder
die Kamera geht diskret weg.
Wir müssen nicht alles verraten, es gibt eben viele auch Spiegelungsmotive. So spielen Sie mit Ihren Figuren, mit den Lesenden, Lars Gustafsson. Wie hat sich dieses Buch gefügt für Sie? Also wir haben gehört, diese Auswahl aus Fotos Ihres Vaters, aber wie war das beim Schreiben?
Eine notwendige Bedingung war die Arbeit meines Vaters, also seine ungefähr 20 alte Fotografien. Aber das andere war der Kampf gegen die Linearität. So sieht es ja auch aus in meinem vorigen Roman, Die schönen weißen Arme.
Ja, es ist assoziativ und zwischen den Zeiten springend. Und eben auch das Nachdenken über die Zeit und über den Raum und über die Existenz.
Also viele von den lieben Rüdiger Safranski behandelte Themen können wir hier wieder kennenlernen. Gibt es eine freie Wille? Hat das Leben einen Sinn? Schopenhauer ist sicher da. Ja.
Jetzt diese Fotos, von denen schreiben Sie ja, sie vermitteln das Gefühl einer fernen, nicht ganz wirklichen Welt. Nicht? Wenn ich jetzt an die Überschärfe der digitalen Bildwelt, wo jedes Pixel sozusagen behauptet, echt zu sein oder wirklich zu sein, hatten ja diese Schwarz-Weiß-Bilder eben diese faszinierende Unschärfe, welche die Fantasie beflügelt.
Ja, Ja, das glaube ich auch. Ich habe nicht daran gedacht, aber Sie haben natürlich recht. Wir leben ja, wie Enzensberger festgestellt hat, in einer von Bildern überschwemmten Welt. Wir tragen ja alle moderne Telefone in der Tasche und können sogar verfilmen, was wir sehen. Und diese Bildüberschwemmung muss ja nicht als Katastrophe gesehen werden. Es ist vielleicht eine Verstärkung von unserer Fantasie.
Aber wie haben Sie das Ende gefunden für dieses Buch? Es könnte ja endlos weitergehen. Im Grunde, nicht?
Sie haben vollkommen recht.
Es ist eine unendliche Geschichte.
Das war ein Problem, ja. Wirklich, man denkt fast an Richard Wagners dieses Jahr aktuelle endlose Melodie. Es endet damit, dass die junge Gräfin sagt, ich habe keinen Mann auf einem blauen Fahrrad gesehen. Die Polizei kommt nämlich und fragt nach ihm. Und warum kommt die Polizei? Hat er etwas getan in Westeros?
Er ist natürlich nicht heimgekehrt am Abend. Ja, ja. Und jetzt wird er gesucht. Und die Frau sagt, es gibt keinen Mann auf dem blauen Fahrrad. Also und, jetzt kann es wieder von vorne beginnen.
Und sie hat ja vollkommen recht, das zu sagen. Sie hat keinen Mann auf einem blauen Fahrrad. Sie hat nur einen in dem Salon sitzen, ein bisschen notleidenden Mann gesehen. Natürlich, es könnte weitergehen.
Haben Sie es denn linear geschrieben oder gingen Sie von Bildbeschreibungen aus und haben es dann eben nachher erst zusammengesetzt?
Nein, ich habe es tatsächlich ziemlich linear geschrieben. Ich habe das meiste in Berlin geschrieben. Man beschreibt die eigenen Landschaften am besten, wenn man in anderen Landschaften sitzt.
Das ist ein schönes Schlusswort, Lars Gustafsson, zu diesem leichtfüßigen, eleganten Buch, Der Mann auf dem blauen Fahrrad. Sie sagen, Sie haben in Berlin das geschrieben, eben Sie waren jahrelang in den Vereinigten Staaten, jetzt doch wieder schon etliche Jahre in Schweden. Wie ist das Verhältnis zu Schweden?
Ja, es gibt Länder mit besserem Klima.
Toll.
Ja, ich lebe ein angenehmes Leben in Schweden.
Lars Gustafsson, vielen Dank für diese Auskünfte. Das war Reflexe heute mit dem schwedischen Autor Lars Gustafsson über seinen Roman Der Mann auf dem blauen Fahrrad, Träume aus einer alten Kamera. Es ist von Lars Gustafssons bewährter Übersetzerin Verena Reichel ins Deutsche gebracht und wie alle Bücher von Lars Gustafsson auf Deutsch im Hansa Verlag herausgekommen. Am Mikrofon war Hans-Ulrich Probst.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.